Kunst jetzt? Jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und AkteurInnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit wir zu tun?
Hallo und willkommen. Heute ist Desiree Heilzel zu Gast im Flux Wohnzimmer. Sie ist 1989 in Wien geboren und leitet in der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft Bildrecht den Bereich Lizenzen und Folgerecht. Sie beschäftigt sich also mit Bildrechten. Das heißt zum Beispiel, wenn Werke von Künstlerinnen abgebildet werden, ist das rechtlich geregelt und sie klärt, wer wann wie viel Geld dafür erhält oder eben auch zahlen muss. Es geht also um Fairness und Vergütung in der zeitgenössischen Kunst heute. Ich frage sie heute, wie sie zur Kunst kam, wie Künstlerinnen zu ihrem Bildrecht kommen und wie in einer globalisierten, digitalen Welt der Bilderfluten für Gerechtigkeit gesorgt werden kann.
Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller.
Herzlich willkommen, Desiree. Ich freue mich, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wir kennen uns bis jetzt hauptsächlich vom Telefon und muss auch vielleicht gleich zu Beginn dazu sagen, wir sind gerade erst per Du, weil das auch eine bessere Gesprächsatmosphäre macht. Wir kennen uns über die Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, die bei euch vertreten sind. Also bei euch heißt jetzt bei Bildrecht. Darauf gehen wir dann gleich ein. Unser Anliegen als Galerie ist es natürlich, die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, in allen ihren Belangen möglichst gut zu unterstützen. Und dazu gehören auch oft rechtliche Fragen. Bildrechte, damit haben wir eigentlich in der Kunstwelt dauernd zu tun. Wir fragen uns, was dürfen wir wann wo abbilden oder publizieren? Und als Galerie ist das meines Erachtens auch eine unserer zentralen Aufgaben, künstlerische Arbeiten publik zu machen. Wir sind also auch die, die was öffentlich machen, was veröffentlichen. Also die Werke entstehen im Atelier und wir sind dann die, die die sowohl in der Galerie, in Ausstellungen veröffentlichen, als auch eben über verschiedene Webkanäle etc. auf die Arbeit von Künstlerinnen aufmerksam machen. Insofern ist auch die Zusammenarbeit mit Bildrecht für uns wichtig. Heute wollen wir unter anderem klären, wer im Bereich Kunst wann, wie, was abbilden darf, wer wie viel zahlen muss oder im Gegenteil Geld dafür erhält. Was mit den Bildrechten passiert, wenn eine Urheberin, ein Urheber zum Beispiel verstirbt? Was passiert mit den Bildrechten, wenn ein Bild zum Beispiel weiterverkauft wird? Wenn Sie also Sammlerin oder Sammler sind, dann können Sie den Podcast ebenso interessiert hören, wie wenn Sie die Sache eher aus der Perspektive der Künstlerin oder der Kulturveranstalterin betrachten. Ja, jetzt möchte ich Ihnen einmal kurz unsere Gesprächspartnerin, also die Desiree, vorstellen. Mir sitzt eine junge Person gegenüber, die sehr vielseitig ist und kundig, so habe ich sie bis jetzt erlebt. Desiree Heilzel ist eben 89 in Wien geboren. Sie arbeitet seit fast 9 Jahren bei der österreichischen Urheberrechtsgesellschaft Bildrecht in Wien. Sie leitet dort den Bereich Lizenzen und Folgerecht. Was das bedeutet, hören wir heute. Sie hat aber auch selbst Curatorial Studies an der Städelschule und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert und Kunstgeschichte in Wien. Sie hat sich auch an der Kunstuniversität Linz mit Raum- und Designstrategien beschäftigt. Und sie ist Autorin, also schreibt unter anderem Kunstkritik für Artmagazine und hat im Moment auch selbst ein kleines Kinderbuchprojekt am Laufen. Sie ist also mittendrin in der Kunstwelt und arbeitet aber auch zugleich hinter den Kulissen. Sie kennt viele verschiedene Interessen, Perspektiven und Rollen und darum soll es auch heute gehen. So, jetzt habe ich genug gequatscht und es geht mit unserer klassischen Eingangsfrage los. Was hat denn Kunst mit wir zu tun?
Ja, also Kunst hat viel mit wir zu tun und zwar Kunst wird ja eigentlich geschaffen, dass wir sie betrachten. Also Kunst ist ganz wichtig zum Interagieren. Kunst hat auch einen Bildungsauftrag, also vor allem in den Museen. Also die Museen haben einen Bildungsauftrag, um Kunst auszustellen, um vielleicht auch Kunst, die nicht für jedermann verständlich ist, zu erklären. Und natürlich wird ja Kunst auch geschaffen, damit wir sie kaufen. Also es ist ja auch ganz wichtig, sie soll gefallen. Sie soll vielleicht kritisieren, provozieren, aber sie soll vor allem auch mit dem Betrachter, mit dem Wir interagieren.
Das wäre jetzt eben der gesellschaftliche Aspekt. Wie bist denn du selbst zur Kunst gekommen oder die Kunst zu dir?
Ja, also das war ein langer Weg. Eigentlich schon von Schulzeit an war ich interessiert an Kunst, habe immer gern gezeichnet, war auch irgendwie an Architektur interessiert. Also und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann an der Kunstuniversität studiert habe. Dann bin ich zusätzlich noch ins Theoretische gegangen, Kunstgeschichte. Ja, so hat sich das ergeben, ja.
Und jetzt bist du aber eher für auch rechtliche Fragen zuständig, eigentlich ein Bereich, den du nicht konkret studiert hast, sondern dir praktisch erworben hast.
Genau, so ist es. Also vom Urheberrecht muss man dazu sagen, hört man ja an den Universitäten kaum etwas, vielleicht jetzt schon verstärkt mehr. Aber damals, als ich studiert habe, weder an der Kunstuniversität war das ein Thema, noch eigentlich während des Kunstgeschichtestudiums. Und auch als ich dann quasi zur Bildrecht gekommen bin, war das für mich Neuland. Ich habe mich nicht ausgekannt, also ich habe mich dann eigentlich erst eingearbeitet. Und das ist auch sehr schade, dass den Künstlern und Künstlerinnen eigentlich während des Studiums noch nicht viel mitgegeben wird auf dem Bereich, weil diese Thematik ja sehr wichtig ist für ihre zukünftige Tätigkeit.
Ja, ich habe auch immer wieder versucht, mich in diesem Bereich fortzubilden, weil wir haben eigentlich auch immer damit zu tun, dauernd zu tun. Auch in der Vorrecherche habe ich wieder viel Neues gelernt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir heute dieses Gespräch führen, weil wir hoffen, dass wir für alle, für viele Leute was Neues dabei ist und da ein bisschen eine Aufklärungsarbeit oder eben auch Wissensvermittlung leisten können und das zu Thema ein bisschen zugänglicher machen. Es ist ja sehr, sehr, sehr brisant. Wer oder was ist denn die österreichische Urheberrechtsgesellschaft für Bildrecht? Wir sprechen immer einfach nur von die Bildrecht.
Genau. Also die Bildrecht ist eigentlich eine Verwertungsgesellschaft, wie die AKM oder die Literarmechaner.
Das heißt, AKM ist für Musik zuständig in Österreich, die Literarmechaner für alle, die schreiben.
Genau, so ist es. Und es gibt pro Land in der Regel nur eine Verwertungsgesellschaft. Also wir haben eine Monopolstellung, heißt aber nicht, dass nicht auch eine weitere gegründet werden dürfte. Also gibt es im Ausland sehr wohl. Wir haben circa 7000 österreichische Künstler und Künstlerinnen, die wir vertreten. Das betrifft jetzt alle Bereiche, also es betrifft die bildende Kunst, auch die Architektur, Designer, Fotografen, Illustratoren, Bühnenbildner, also wirklich alle Kunstschaffenden und das, also wir haben nur mit den visuellen Rechten zu tun.
Okay, das heißt immer dann, wenn Abbildungen ins Spiel kommen.
Genau, genau. Mhm.
Was heißt denn jetzt überhaupt Bildrecht und Lizenzen bzw. Urheberrecht? Ich habe hier eine, jetzt ganz klassisch mal eine Malerei. Jemand macht ein Foto davon. Wie verhält sich das jetzt mit den Bildrechten? Wer hat alles Bildrechte daran?
Ja, also das Urheberrecht hat eigentlich in der Regel nur der Urheber. Also das Urheberrecht ist ja auch nicht veräußerbar. Das heißt, selbst wenn der Urheber das Werk verkauft, erwirbt der Käufer in der Regel keine Bildrechte. Es sei denn, der Urheber vereinbart das irgendwie gesondert. Genau, das heißt, wenn jetzt jemand das Foto veröffentlichen will, das Bild zeigen will, dann muss er eigentlich den Urheber oder den Rechteinhaber kontaktieren und eine Lizenz bei dem erwerben, eine Werknutzungsbewilligung.
Und das betrifft aber jetzt wiederum, also wenn es um das Foto der Malerei geht, dann betrifft es sowohl die Person, die Künstlerin, die die Malerei geschaffen hat, als auch den Fotografen oder die Fotografin, die das Foto vom Bild gemacht hat.
Genau, genau so ist es. Wenn ich jetzt das Foto selbst gemacht habe, ist es einfach. Dann frage ich den Künstler, die Künstlerin, darf ich das abdrucken oder was ich auch immer damit machen möchte. Dann gibt mir der eine Werknutzungsbewilligung und dann darf ich es verwenden. Wenn ich jetzt auch noch einen anderen Fotografen oder eine andere Fotografin habe, die das Foto gemacht hat, dann muss ich die auch noch fragen. Genau, also es gibt immer das Recht am Bild und das Recht am Foto. Und das kann bei einer und derselben Person liegen, muss es aber nicht.
Das macht bei uns das oft sehr kompliziert, weil die Fotografinnen auch einen großen Anteil haben an unserer Arbeit. Prinzipiell haben dadurch jetzt sehr viele Leute mit Bildrechten zu tun, nämlich die KünstlerInnen, die VeranstalterInnen, die Institutionen, auch Museen etc., die Presse, wenn es das schon gibt, auch Erbinnen, aber auch, wie wir jetzt gerade gehört haben, SammlerInnen, also auch Leute, die Bilder besitzen dürfen, die nicht einfach veröffentlichen.
Genau, das ist in der Regel leider so der Fall, es sei denn, es wird im Ankaufsvertrag anders geregelt. Also es ist durchaus auch Usus, dass man für jetzt nicht kommerzielle Zwecke quasi da Nutzungsrechte schon erteilt.
Und wie ist jetzt der Unterschied zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Rechten geregelt?
Eigentlich gar nicht, also es wird nicht differenziert. Ich meine, es gibt gewisse freie Werknutzungen, das ist die Panoramafreiheit oder das ist auch die Pressefreiheit, also im Rahmen der aktuellen Berichterstattung, zum Beispiel über Ausstellungen, über Veranstaltungen, darf die Presse eben die Fotos kostenfrei abbilden. Natürlich jetzt nicht auf dem Cover oder keine Werbungen schalten, also wenn es redaktionelle Beiträge sind. Die Kulturinstitutionen dürfen die Fotos auch kostenfrei an Redakteurinnen weitergeben, also an die Presse. Genau, und dann gibt es natürlich auch für universitäre, also für Bildungszwecke freie Werknutzungen, also für Schulen. Ja.
Und das ist eben auch so geregelt. Also wenn ich jetzt einen PowerPoint-Vortrag im künstlerischen Unterricht, also in bildnerischer Erziehung mache und da zeige ich Bilder von Zeitgenössinnen, dann darf ich das.
Dann darf ich das natürlich, genauso wie an der Uni, genauso wenn ich eine Dissertation schreibe oder eine Masterarbeit oder eine Seminararbeit, dann muss ich natürlich nicht die Bildrechte vorher einholen.
Aber wenn ich ein Museum bin und ich möchte ein Bild abdrucken, eine Postkarte daraus machen und die im Museumsshop verkaufen, dann verhält sich das anders.
Genau, genau.
Und was heißt das jetzt für Künstlerinnen und Künstler? Weil es ist ja, also angenommen, es kommt jetzt eben zum Beispiel der ORF zu mir in die Galerie und die filmen die laufende Ausstellung. Da fallen ja dann auch, also da kriegen die Künstlerinnen ja auch was dafür, weil ihre Bilder im Fernsehen gezeigt werden.
Genau, also das ist dann quasi über die Sekundärrechte abgedeckt. Also wir haben zum Beispiel mit dem ORF auch einen Rahmenvertrag abgeschlossen und der Künstler kann das dann quasi bei uns melden, bekommt dann aus unserem Tantiemensystem eine Vergütung. Und das betrifft eben dann die Senderechte und die Kabelvergütung.
Das heißt, also Künstlerinnen sind schon bei euch in der Bringschuld, also die unterschreiben bei euch einen Vertrag, da steht drinnen, ihr verwaltet unsere Bildrechte, uneingeschränkt nehme ich auch an, also ihr seid für alles zuständig.
Genau, also wir sind mit der treuhändigen Rechtewahrnehmung beauftragt. Das heißt, wenn dann ein Künstler oder eine Künstlerin jetzt einem Nutzer quasi eine Freistellung erteilen möchte, dann muss uns die darüber informieren.
Also das heißt, das geht jederzeit, dass ich sage, meine Galerie kann alle Bilder nutzen, ohne dass sie was zahlen muss. Oder bei Galerien ist es ja sogar üblich.
Natürlich, also bei Galerien, die quasi die Primärgalerien, die Kommissionsware verkaufen, die machen ja auch viel Arbeit für die Künstler, leisten viel Arbeit, sind ja ganz wichtig. Das heißt, die zahlen in der Regel eigentlich nie, es sei denn, der Künstler möchte das, was mir aber auch noch nie untergekommen ist. Anders ist es vielleicht bei Galerien, die im Sekundärmarkt tätig sind.
Für die Hörerinnen, Sekundärmarkt heißt Kunsthandel. Also das heißt, das sind nicht die Galerien, die die Werke direkt von den Künstlerinnen beziehen und mit denen unmittelbar zusammenarbeiten, sondern das wäre jetzt, jemand kauft ein Bild, um das weiterzuverkaufen oder eben es wurde schon mehrmals verkauft oder auch Auktionshäuser wären Sekundärmarkt.
Genau. Und da gibt es ja auch das Folgerecht. Das ist eine EU-Richtlinie, die eingeführt wurde, dass quasi die Urheber und auch die Erben am Gewinn, an der Wertsteigerung der Kunstwerke beteiligt werden.
Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück, bevor wir auf Folgerecht eingehen. Wie kann ich mir jetzt das vorstellen? Also angenommen, mein Museum macht eine Postkarte. Wie viel verdiene ich daran, wenn ich die Künstlerin bin, deren Bild da abgerückt wird?
Kann man das so generalisieren? Postkarten sind eigentlich sehr, sehr günstig.
Okay.
Da bekommt man je nach Auflage und Verkaufspreis vielleicht 60 bis 100, 200 Euro, so in dem Bereich.
Das zahlt sich ja gar nicht aus. Okay.
Das zahlt sich tatsächlich nicht aus eigentlich.
Aber wie schaut es mit dem Fernsehbeitrag aus, den wir gerade angesprochen haben?
Fernsehbeiträge sind schon lukrativer. Das hängt dann immer von der Sendedauer ab, aber das können schon ein paar hundert Euro sein. Also das lohnt sich.
Es wird nach 30 Sekunden, glaube ich, abgerechnet, gell?
Das ist nach Sekunden und Anzahl der Werke, genau.
Okay. Was lohnt noch? Was ist, wenn ich zum Beispiel in einem Kunstgeschichtebuch vorkomme, eine Abbildung von mir?
Ja, also es ist in der Regel, eine Abbildung ist jetzt auch nicht viel. Es macht vielleicht 80, 100, 150 Euro aus. Lohnen tut es sich eher, wenn jetzt eine Ausstellung beworben wird mit einem Kunstwerk, also wenn es Marketingnutzungen gibt, wenn ein Werbesujet auf einem Plakat oder auf Screens oder Werbespots, genauso in dem Bereich, Inserate, das ist dann lukrativer.
Das heißt, das kann durchaus auch, wie wenn man jetzt aus Perspektive der Künstlerinnen schaut, die bekommen ja meistens nichts für Ausstellungen. Es ist nicht sehr üblich, in Institutionen ein Ausstellungshonorar zu kriegen, sondern meistens kriegen die vielleicht ein bisschen Produktionskosten. Vielleicht ist ein Ankauf mit einer Sammlung vorher schon vereinbart, kommt aber auch nicht immer dazu. Aber das ist eine Möglichkeit, wie sie, wenn sie eine große Ausstellung haben, auch Einnahmen haben.
Genau. Genau. Man muss ja auch sagen, dass quasi der Tantiemenbereich, also das sind für Künstler schon wichtige Einnahmen. Jetzt im Rahmen von, wie man es bei uns vielleicht das 13., 14. Gehalt rechnen könnte. Also wenn man viel tätig ist, dann sind das schon irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Jahr.
Mhm. Na, von den Musikerinnen kennt man das ja besser. Bei den Musikerinnen weiß man eigentlich, dass es ein Hauptteil ihrer Einnahmequellen ist, sozusagen die AKM-Beiträge. Und bei den bildenden Künstlerinnen hat man das vielleicht nicht so sehr am Schirm.
Genau, so ist es, ja.
Also der erste Bereich, den wir jetzt besprochen haben, wären eben die Lizenzen. Und jetzt habe ich unterbrochen, wo wir beim Folgerecht waren. Da ging es jetzt darum, dass eben auch, wenn ein Werk schon länger nicht mehr in meinen Händen ist als Künstlerin, dass ich trotzdem immer noch Geld dafür bekommen kann. Kannst du das Folgerecht nochmal erklären?
Genau, weil oft ist es ja der Fall, dass wenn das Werk zum ersten Mal verkauft wird, bekommt der Künstler weniger, es ist noch nicht so viel wert. Wenn es dann in 5 Jahren weiterverkauft wird oder gar in 15, dann gibt es eine Wertsteigerung. Und dieses Folgerecht wurde eingeführt, dass eben auch der Künstler oder der Erbe davon profitieren soll, dass das Werk mehr wert ist. Genau, das ist auch nur, in Österreich ist das ab einem Verkaufspreis von 2.500 Euro. Zum Beispiel in Deutschland ist das schon ein paar hundert Euro, das heißt, das sind dann recht geringe Beträge und ist auch gedeckelt, das sind 4% von den ersten 50.000, dann geht es mit 3% weiter, genau.
Das heißt, ich kaufe ein Bild in einer Galerie, gefällt mir wahnsinnig gut, aber 10 Jahre später komme ich drauf, ich überspitze es jetzt, mein Sofa hat eine andere Farbe und das Bild passt nicht mehr dazu. Das wird meistens nicht der Grund sein, sondern meistens wird das ein Sammler, eine Sammlerin sein, die auch ein bisschen spekuliert oder vielleicht ihre Sammlung auflöst, das was auch immer für Gründen. Auf jeden Fall, ich gebe das Bild her und diese Künstlerin hat eine super Karriere hingelegt, also hat eine enorme Wertsteigerung erfahren und ich beschließe, ich gebe sie in eine Auktion zum Beispiel. Wie läuft das dann ab? Wie kommt die Künstlerin, wie erfährt die Künstlerin das und wie kommt sie zu ihrem Bildreich, zu ihrer Vergütung?
Ja, also theoretisch sind Auktionshäuser und Galerien meldepflichtig. Das heißt, die müssen jetzt eigentlich den Urheber oder den Rechteinhaber ausfindig machen, sofern das geht und in einem angemessenen Verwaltungsaufwand liegt. Das heißt, die müssen quasi das Folgerecht einheben, das zahlt der Käufer, und müssen das an den Urheber oder den Rechteinhaber auszahlen. Wenn der Rechteinhaber bei uns Mitglied ist oder bei einer Verwertungsgesellschaft, dann wird das an uns gemeldet und dann schütten wir das im Rahmen unserer Tantiemenauszahlungen aus.
Das heißt, das müssen die Künstlerinnen nicht selbstständig einmelden, sondern eigentlich wären in dem Fall die Auktionshäuser verpflichtet, das zu tun. Und das, da habt ihr auch gute Vereinbarungen. Das funktioniert auch von eurer Seite her gut.
Also mit uns funktioniert es gut. Ob es mit Einzelpersonen, wie es funktioniert, weiß ich nicht, ist natürlich sehr aufwendig.
Genau, wie ist das, wenn jetzt eine Person beschließt, ich möchte nicht bei euch Mitglied werden? Kann sie das dann ihre Bildrechte überhaupt irgendwie einfordern?
Ja, natürlich. Also sie kann das geltend machen. Sie kann dann natürlich zum Auktionshaus gehen und das verlangen, wenn sie es nicht bekommen hat. Und sie kann dann die Lizenzen quasi eben selbst handhaben, ja.
Das heißt, sie müsste erstens einmal davon erfahren, zweitens einmal sich wahrscheinlich eine Anwältin oder einen Anwalt nehmen, um das irgendwie rechtlich zu klären. Und dann muss sie das beim Auktionshaus einfordern. Nicht relativ kompliziert, das alleine zu machen.
Ja, ich meine, also beim Auktionshaus ist es, glaube ich, nicht so schwierig. Also es geht schon. Ja, bei Galerien ist es dann die Frage, ob man es so einfach bekommt. Und natürlich, das Folgerecht gibt es jetzt EU-weit. Das heißt, das sind ja auch wichtige Einnahmequellen, die man aus dem Ausland bekommt. Wenn man das jetzt für jedes Land selbst macht, recherchiert, was gab es da für Werkverkäufe, ist es schon sehr aufwendig.
Das heißt, jetzt sind wir bei einer wichtigen Dimension, nämlich der internationalen Dimension. Ihr arbeitet also länderübergreifend zusammen. Wie läuft das? Also wenn man bei euch jetzt Mitglied ist in Österreich, dann kriegt man sofort auch aus, also ich kenne selber aus Altorin, ich bin in der deutschen VG Wort, da muss ich aber in Deutschland einmelden. Und weil ich in Deutschland publiziert habe auch, jetzt ist es nicht ganz einfach, weil ich Deutschland separat vom Österreichischen einmelden muss. Wie läuft das in der Kunstwelt jetzt?
Ja, also wir sind ein großes Netzwerk international gesehen. Also wir haben über 30 Schwestergesellschaften weltweit. Betrifft jetzt die meisten europäischen Länder, aber auch USA, Kanada, Australien. Wir vertreten circa 7.000 nationale Künstler, aber internationale an die 180.000 bis 200.000. Das heißt, wir haben sehr viele Gegenseitigkeitsverträge abgeschlossen mit den Gesellschaften und nehmen dadurch die Rechte von den ausländischen Künstlern in Österreich wahr. Für die Künstler bedeutet es, dass ihre Rechte auch im Ausland wahrgenommen werden von den Schwestergesellschaften. Das heißt, die Gesellschaften schließen oft Rahmenverträge ab, Verträge mit Kulturinstitutionen etc. Das heißt, Lizenzen werden automatisch bearbeitet, es sei denn, man schließt irgendwie ein Land aus und möchte nicht, dass dort die Rechte wahrgenommen werden. Das geht auch. Und natürlich kann man dann auch vom Tantiemensystem in Deutschland oder in Frankreich profitieren. Also man meldet das dann über uns, wir melden das weiter und man bekommt dann das Geld wiederum über die Bildrechtausschüttung.
Und das ist jetzt eben so, dass man eine Bringschuld hat oder halt man muss die Sachen selber einmelden, wo man selber vorkommt. Früher war das mal so, dass ihr das nämlich gemacht habt, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen auch am Preisespiegel und geschaut habt, wer kommt wie oft vor oder ist das pauschalisiert oder muss man wirklich jeden kleinen Artikel, der über einen in einer Zeitung kommt, eine Ankündigung, ein Foto, muss man jedes bei euch einmelden?
Also es gibt Medienkontrollen bei uns und es gibt auch Medienkontrollen bei den ausländischen Gesellschaften. Aber das ist sehr unterschiedlich. Also manches wird dann automatisch gemacht. Natürlich Ausstellungen müssen Künstlerinnen einmelden bei uns. Buchveröffentlichungen in der Regel auch. Wir können nicht so viel kontrollieren von so vielen Urheberinnen. Das ist sehr schwieriger.
Mhm. Jetzt gibt es da auch ein Dilemma, was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Wir haben es also nicht nur mit den Künstlerinnen und deren Werken zu tun, sondern ich in meiner Galeriearbeit erlebe sehr oft, dass es dann eben noch die Fotografin, den Fotografen gibt, die das Werk fotografiert haben. Also wir sind jetzt schon sehr im Detail und im praktischen Ablauf von Kulturorganisation, aber alle, die damit zu tun haben, nämlich auch die, die irgendwie eben Aussendungen machen etc., haben damit zu tun. Wir müssen also oder sollen oder wollen ja auch immer wieder die Fotografinnen nennen. Die haben aber oft auch ihre Lizenzen, also ihre, sozusagen, man zahlt die Fotografin, den Fotografen dafür, dass er eine Ausstellung fotografiert. Oft limitieren die das jetzt auf 3 Jahre, sagen, ihr dürft die Fotos nutzen, aber nur für drei Jahre. Um dieses Honorar, das heißt, ich müsste in 3 Jahren wieder von meiner Website runternehmen oder von meiner Postkarte kann ich sie nicht mehr runternehmen, aber halt sozusagen wie, da gibt es eben noch dieses Dilemma zwischen denen, die gar nicht das Werk geschaffen haben, aber oft auch viele Rechte darauf haben, sozusagen auf die Abbildung. Wie ist das?
Ja, also mit den Fotografinnen, die quasi kommerziell arbeiten, haben wir eigentlich nicht so viel zu tun, weil die ja bei uns nur in eingeschränkten Rechten beitreten. Das heißt, wir wären ja für die überhaupt nicht tätig. Also die melden quasi an uns nur die Honorare, die sie jährlich bekommen von ihren Auftraggeberinnen. Aber wir selbst mischen uns in ihre Tätigkeit nicht ein.
Die haben eine eigene Verwertungsgesellschaft?
Nein, sie sind bei uns nur in den Sekundärrechten beigetreten, das heißt nicht in den lizenzierungspflichtigen Primärrechten.
Und wenn es dann Fotokunst ist?
Dann ist es ja quasi wieder wie die bildende Kunst zu handhaben. Aber in der Regel, also wenn das jetzt Auftragsfotografien sind, dann fallen die so gut wie nie in unseren Wahrnehmungsbereich, weil das macht dann der Künstler oder die Künstlerin selber. Genau.
Jetzt greife ich vor eine Frage, die ich mir eigentlich für später vorgenommen habe, nämlich was ist, wenn eine Künstlerin eine Performance macht und diese Performance wird fotografiert und das Werk, was letztendlich zum Verkauf in der Ausstellung steht, ist das Foto von der Performance. Das heißt, das Foto hat eigentlich jemand anders gemacht, aber stellt dann das Werk der Künstlerin dar, weil sie entweder sie selbst drauf ist oder eben die Performance drauf ist und dass das zum Verkauf oder zur Ausstellung stehende schlussendliche Werk ist. Wie verhält sich es dann mit den Rechten?
Ja, das ist spannend insofern, weil der Fotograf oder die Fotografin muss ja dann eigentlich die Rechte mit der Künstlerin, die die Performance gemacht hat, klären. Das heißt, das ist dann eigentlich ja eine Miturheberschaft. Das ist schon fast ein Werk, wo 2 Urheberinnen beteiligt sind. Verkaufen tut es jetzt dann der Fotograf oder die Fotografin.
Na, verkaufen wird es die Künstlerin, weil es ihr Werk ist. Also wenn ich Performance-Künstlerin bin und ich bin dann drauf, oder nehmen wir jetzt Margot Pilz oder so, die sich inszeniert und jetzt nicht mehr mit Selbstauslöser arbeitet, sondern eben jemanden auch bittet, das Foto von ihr zu machen in der Situation, okay, dann ist es im Endeffekt, wenn es zu uns in die Galerie kommt, ihr Werk, weil sie hat sich's ausgedacht, sie hat's inszeniert, sich das gesamte Setting ausgedacht, aber abgedruckt hat jemand anders.
Ja, dann muss die Margot Pilz quasi nur die Rechte mit dem Fotograf oder der Fotografin klären. Das wird dann einmalig gemacht natürlich und da regelt man dann auch, wie viele Abdrucke man machen kann, oder generell wird das dann eigentlich ja pauschal gelöst, sodass jetzt die Margot auch in Zukunft vielleicht noch eine weitere Auflage herausgeben darf oder natürlich dann nicht bei jeder Werknutzung den Fotografen oder die Fotografin fragen muss.
Also das heißt, da müssen die Künstlerinnen sich mit den Leuten, die sie fotografieren, genau absprechen. Und das müsste im besten Fall auch ein schriftlicher Vertrag sein, weil das habe ich in der Vorrecherche auch gelernt. Alles, was man schriftlich hat, ist immer besser, auch wenn das eine kleine Notiz oder eine Vereinbarung ist.
So ist es, ja. Es ist immer spannend, also gerade auch bei so älteren Fotografien merken wir dann, okay, es gab da gar keine Vereinbarungen. Und das ist dann oft schwierig im Nachhinein oder 20, 30 Jahre später da nachvollziehen zu können, wer hat jetzt die Rechte, hat die der Künstler, die Künstlerin mit dem Fotografen geklärt oder nicht?
Ich glaube, das war früher auch nicht so. Gerade jetzt, wenn wir beim Beispiel Margot Pilz sind, die hat eben mit vielen verschiedenen Frauen gearbeitet zu ihrer Zeit in den 70er Jahren. Und ich höre immer wieder von ihr, ah, das hängt jetzt dort im Museum, das habe ich fotografiert, da hat sie mich gebeten und so. Das heißt, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen blickt, dann hört man auch, dass das natürlich früher überhaupt nicht so eng gesehen wurde. Und es gibt, glaube ich, auch der eine oder andere Streit dann im Nachhinein daraus entsteht, weil jemand sagt, na, das Foto ist aber von mir, ich will auch genannt werden oder so. Aber das kommt auch bei irgendwelchen größeren Auftritten, Museumsshows, Biennalen etc. vor, dass es dann zum Teil, wenn das historischere Aufnahmen sind, da schon mal Ungereimtheiten gibt.
Natürlich, weil früher waren das eben viele Künstlerfreunde, die sich dann gegenseitig die Werke fotografiert haben. Und da hat man auch oftmals jetzt natürlich nicht Schriftliches aufgesetzt, weil es war ja der Freund oder die Freundin und das war gar nicht üblich.
Wir haben schon im Vorfeld drüber gesprochen und auch bei der Vorrecherche ist immer wieder aufgefallen, im Moment geht es natürlich um diese Frage der Bilder auf Social Media. Also im Internet, die eine Sache ist Website, das ist, glaube ich, ja auch was, was eben teuer werden kann oder auch mehr Geld bringt, wenn man es jetzt aus Künstlerinnenseite sieht, wenn man im Internet veröffentlicht ist und bleibt. Und die zweite Frage ist die eben mit der Bilderflut auf Social Media, wenn jemand was teilt, ein Werk. Wie schaut es damit aus?
Ja, also Social Media ist ein interessanter Bereich, weil der auch durch die Urheberrechtsnovelle 2021 jetzt für uns wichtig geworden ist. Das heißt, wir haben jetzt durch die erweiterte kollektive Bildlizenz die Möglichkeit, mit den Social Media Plattformen Verträge abzuschließen. Das heißt, wir können jetzt mit Meta und Co. Pauschalverträge für Österreich abschließen. Unsere Schwestergesellschaften stehen da auch schon in Verhandlungen. Und dafür kann dann auch der Urheber oder die Urheberin erstmals eine Vergütung erhalten. Das wird jetzt erst in ein paar Jahren der Fall sein, weil sich diese Verhandlungen in der Regel ziehen. Aber das ist natürlich eben auch für die Urheberinnen eine wichtige Möglichkeit, da an Tantiemen zu kommen.
Das heißt, ich bin Künstlerin, jetzt ich schaffe eine Skulptur, es wird ein Foto davon gemacht. Dieses Foto landet auf Facebook, weil es oder auf Instagram natürlich, weil es jemand nämlich meine Galerie reinstellt, ich stelle es auch selber rein etc. Und das heißt dann, dass ich am Ende nicht natürlich alles nachverfolgen muss, sondern dass es eben eine Pauschale gibt, die ich dafür kriegen könnte, wie viele Fotos ich da drinnen habe oder einfach eine jährliche Pauschale dafür, dass ich präsent bin dort?
Ja, also wie die Verteilungsschemen aussehen, wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht mal begonnen zu verhandeln.
In Deutschland laufen die Verhandlungen, aber schon habe ich genau, in der Recherche
in Deutschland
mitbekommen.
Läuft das schon, auch in anderen Ländern, auch in Frankreich läuft das schon.
Weil diese Novelle, Entschuldigung, dass ich unterbreche, eine europäische eben ist jetzt, oder? Diese,
genau, diese das ist eine europäische Novelle. Ja, ja, aber die ist je nach Land unterschiedlich umgesetzt worden. Das heißt, manche können da schon früher starten. Wir benötigen wiederum noch von der Aufsichtsbehörde ein Okay. Das heißt, wir müssen repräsentativ sein als Verwertungsgesellschaft. Sprich, wir müssen in den einzelnen Sparten, in der bildenden Kunst, in der Architektur, Illustration etc. repräsentativ sein. Dafür ist es auch für uns wichtig, dass wir mehr Mitglieder bekommen. Genau.
Das heißt, die Schwestergesellschaften laufen auch mit Kampagnen und sagen, werdet bei uns Mitglied, weil gemeinsam sozusagen können wir diese Interessen vertreten.
Ja, ja, also in Deutschland ist es auch so, dass die neue Wahrnehmungsverträge benötigen, damit sie diese Bildlizenz wahrnehmen können. Das ist zum Glück bei uns jetzt nicht der Fall, aber das heißt, die müssen tatsächlich dann auch an ihre Mitglieder herantreten und denen einen neuen Vertrag zum Unterschreiben geben. Was mühsam ist.
Wenn wir jetzt bei diesen Vereinbarungen sind, die ihr mit den Künstlerinnen und Künstlern schließt, die bei euch vertreten sind. Das heißt, ihr, wenn man bei euch Mitglied wird, unterschreibt man einen Vertrag und da steht drinnen, ihr kümmert euch um unsere Rechte. Und was kriegt ihr dafür? Das ist ja nicht ganz gratis. Wie funktioniert das?
Genau so ist es. Also wir bekommen, es gibt einen großen Pult an Rechten. Man kann jetzt auch einzelne Rechte ausgrenzen, wenn man die selbst wahrnehmen möchte, oder man kann auch Länder ausgrenzen. Also man könnte jetzt auch das Folgerecht ausgrenzen oder das Senderecht oder eben das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht. Oder man kann sagen, man möchte in Frankreich oder in Deutschland sich die Rechte selbst wahrnehmen.
Okay.
Genau. Und wir bekommen, also wir behalten uns Verwaltungsaufwand von maximal 20% ein. Genau.
Und ihr seid aber gar nicht so ein großes Team, oder, im Bildrecht?
Nein, wir sind eigentlich recht wenige. Wir sind, glaube ich, circa 10 Leute, aber in der klassischen Tätigkeit von der Urheberrechtsgesellschaft nur eine Handvoll.
Jetzt gehen wir vielleicht zurück zu dem Social Media. Also das heißt, dass mehr Mitglieder würden euch eben ermöglichen, besser zu verhandeln, und diese Verhandlungen werden sich wohl eine Zeit lang weiterziehen. Ich habe aber schon rausgehört in der Vorrecherche, aus dem, was ich mir angehört habe und gelesen habe, dass es dann natürlich auch ein Eingeständnis gibt von, sagen wir jetzt, Meta, von den großen Konzernen zu sagen, okay, wir werden da was abdrücken müssen. Wir müssen die zwar irgendwie drücken im Preis oder die Verhandlungen rauszögern, aber denen ist schon klar, bei den Umsätzen, die machen, ganz ohne dem wird es auch wieder nicht gehen, um auch dann Themen abzugehen. Das betrifft aber dann eben künstlerische Werke oder jedes Foto, oder?
Nein, das betrifft künstlerische Werke. Okay. Genau. Ja, natürlich, also für die Social-Media-Plattformen die sind ja verpflichtet dazu, eigentlich zu zahlen. Das heißt, die müssten ja an die Urheberinnen bereits zahlen. Das ist natürlich irgendwie nicht wirklich machbar. Und dadurch ist es für die auch einfach, wenn sie mit uns einen Vertrag abschließen, dann haben die Rechtssicherheit. Natürlich verwenden die auch ihre eigenen Bildprogramme, das heißt, die können schon aufzeigen, wie viele Chagalls, wie viele Picassos werden genutzt. Das heißt, das sind beinharte Verhandlungen.
Jetzt sind wir eben dann auch nochmal bei dieser Frage, was passiert, wenn eine Künstlerin schon verstorben ist. Sagen wir jetzt einmal Louise Bourgeois, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, die gibt es schon einige Zeit nicht mehr. Was ist, wenn ich von ihr was abdrücken möchte? Ich möchte eine Ausstellung machen, da ist sie in einer Gruppenausstellung drinnen. Ich habe mir ein Werk ausgeborgt aus den USA, mehr konnte ich mir nicht leisten, das kommt her mit dem Transport, und ich möchte natürlich, dass ihr Bild auf der Postkarte und auf meiner Website ist.
Ja, die Louise Bourgeois vertreten wir auch über die Eaton Foundation. Das heißt, wir haben eine Schwestergesellschaft in den USA, die hat mit uns einen Vertrag, und wir können dann für Österreich auch die Rechte lizenzieren.
Ja, jetzt möchte ich ein paar kurze Fragen vielleicht stellen. Wir sitzen hier vor einem Bild. Wenn wir jetzt danach ein Foto machen, dürfen wir das posten?
Theoretisch ja, wenn es jetzt als Parodie, als Karikatur, als Pastiche durchgeht, oder wenn es diese Bagatellgrenze von 250 Kilobyte nicht überschreitet.
Okay, eine Bagatellgrenze mit Kilobyte?
Ja, das ist eingeführt worden, um quasi Teile von Werken quasi zu zeigen. Also das in der Musik sind das, weiß ich nicht, wie viele Sekunden, oder in der Videokunst.
Ja, bei den Reels kommt es zutage im Instagram, da darf man, glaube ich, 15 Sekunden durfte man lang von einem Musikstück verwenden oder so.
Mit 250 Kilobyte kann man eh schon recht viel anfangen.
Was ist, wenn ich das auf die Website stellen will?
Ja, das darf man in der Regel nicht. Da muss man dann den Urheber, die Urheberin kontaktieren und
die Künstlerin fragen und sagen, wir haben den Podcast, wir sitzen da vor deinem Bild, dürfen wir das jetzt einfach auf die Website stellen. Was ist, wenn ich von einer Partei bin und ich mache Wahlwerbung und ich stelle mich in meinem Büro, ich stehe in meinem Büro und hinter mir hängt ein Bild von einer Künstlerin und das ist auf der Wahlwerbung mit drauf?
Ja, auf der Wahlwerbung darf es nicht mit drauf sein. In einem Interview dürfte es. Muss man auch anfragen.
Was ist, wenn ich Künstlerin bin und ich bin auf einem Foto drauf mit meinem Werk und ein Fotograf macht ein Foto, darf er das immer posten?
Nein, darf er auch nicht. Da muss er auch die Künstlerin fragen.
Also, wenn ich nur als Person drauf bin auch?
Mit dem Werk. Wenn das Werk auch drauf ist, dann. Aber selbst als Person quasi gilt der Bildnisschutz. Also ich darf Personen ja auch nicht ohne deren Einverständnis einfach irgendwo abdrucken oder weiterveröffentlichen.
Also das geht nicht, auch wenn ich mich als künstlerischer Fotograf verstehe und sozusagen sage, ja, aber es ist mein Bild, ich habe das Porträtfoto gemacht, das kommt jetzt in mein Portfolio. Ich müsste auch die Künstlerin fragen.
Genau, ja.
Ah, okay. Das war mir nicht bewusst. Die Fragen haben eigentlich schon geklärt. Was haltest du jetzt in diesem Bereich, bevor wir noch kurz umschwenken, für die brennendsten Themen? Wo muss es weitergehen, um mehr Bildgerechtigkeit herzustellen?
Ja, mehr Gerechtigkeit ist einerseits quasi die Vergütung von Ausstellungen. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja in manchen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, gibt es eine Ausstellungsvergütung. Das gab es in Österreich auch einmal vor vielen Jahren, ist dann abgeschafft worden. Also ich finde irgendwie dieses Fair Pay für die Tätigkeit wichtig. Und oft bekommt der Künstler, die Künstlerin auch gar nichts für eine Ausstellung.
In Galerien oder in Institutionen oder prinzipiell?
In Institutionen, mhm. Ja, genau. Mhm.
Und also Institutionen sind Museen, also einfach sozusagen, die mit einem Budget arbeiten.
Die mit einem Budget arbeiten,
ich habe aber auch wieder auch gehört von Bekannten, dass es auch schwierig sein kann, wenn ich jetzt Künstlerinnen ausstelle, die bei der Bildrecht sind und dann will ich eine Broschüre machen und dann bin ich ein kleiner Kulturverein und habe nicht das Geld, um so viel dann jemand zu zahlen oder arbeite mit einem kleinen Budget, habe ich auch schon erlebt, wie viel ein kleines Kulturfestival 3 Tage machen. Und ich müsste jetzt dann noch auch an die Bildrecht was zahlen dafür. Wie ist das? Schränkt das denn nicht dann auch manchmal Kulturarbeit ein?
Ja, es ist prinzipiell gar kein Problem. Also KünstlerInnen können immer eine Rechtefreistellung bezwecken. Also es geht bei uns, das geht bei unseren Schwestergesellschaften, Kulturvereine oder generell Institutionen mit wenig Budget, denen berechnen wir eigentlich nichts.
Auch wenn ich mir die Bourgeois ausgeborgt habe?
Dann ist es vielleicht anders.
Aha, weil ihr dann auch keinen Einfluss mehr habt und das eine nicht lebende Künstlerin ist.
So ist es, ja. Da müsste dann tatsächlich schon die Eaton Foundation sagen, bitte, der Verein soll nichts zahlen müssen. Dann geht das natürlich.
Kannst du uns Beispiele für Urheberrechtsverletzungen nennen?
Ja, Urheberrechtsverletzungen kommen in der Tat leider oft vor. So ein sehr bekanntes Beispiel war der Fotograf Clemens Horvath, der Sofitel-Fall, wo der Fotograf hat das Gebäude von Jean Nouvel fotografiert mit der Decke von Pipilotti Rist und hat dem Hotel für einen bestimmten Nutzungszweck die Rechte gegeben und beschränkt auf eine Anzahl von Jahren. Und dann sind plötzlich Jahre danach die Fotos überall im Web aufgetaucht, wurden extrem verbreitet. Und da hat das eben das Hotel vernachlässigt, da irgendwie die Rechte zu klären. Und das hat dann dem Fotografen doch eine halbe Million oder über eine halbe Million gebracht.
Ui, also das heißt nicht der Pipilotti-Rist, sondern den Fotografen.
Den Fotografen.
Genau. Da sind wir wieder bei einem Thema, das wir vorher schon besprochen haben, nämlich dass oft eben auch die Fotografen dann oder Fotografinnen dann die Rechte haben, nicht so sehr die Künstlerinnen. Oder?
So ist es, ja.
Ja. Wie sieht's aus mit Appropriation Art? Also wenn ich als Künstlerin ein Bild nehme von einem anderen Künstler und damit was mache?
Ja, das ist im Gesetz irgendwie nicht eindeutig geregelt. Also es ist einfacher, ich hole eine Werknutzungsbewilligung vom Künstler ein. Das heißt, ich frage den, ob der einverstanden ist. Ansonsten gilt es dann abzuklären, ist es eine Parodie, ist es eine Bearbeitung? Wenn es eine Bearbeitung ist, dann ist ein neues Werk entstanden oder nicht. Wenn ein neues Werk entstanden ist, das ursprüngliche Werk so weit verfremdet ist, dass es nicht mehr erkennbar ist, dann darf ich es. Wenn nicht, dann ist es nur eine Bearbeitung, dann darf ich es nicht.
Aha, und als Parodie darf ich es?
Die Parodie ist nicht eindeutig für den analogen Bereich geklärt, also für den digitalen ja, aber das ist sehr schwierig.
Und wenn ich einfach aus dem Internet random Fotos ziehe, darf ich die in meine Arbeit integrieren? Also ich kenne einige Künstlerinnen, die einfach mit Found Footage aus dem Internet arbeiten.
Haben wir jetzt unlängst auch so einen Fall gehabt, den unser Rechtsanwalt dann untersucht hat. Das war ein Künstler, der hat hat so Collagen gemacht und viele Zeitungsartikel verwendet. Und da ging es dann auch darum, geht das jetzt als Zitat durch, geht das als Parodie durch, als Karikatur? Und es ist teilweise die Abgrenzung wirklich schwierig gewesen. Also in manchen Fällen ging es dann quasi und andere Fälle, bei anderen Kunstwerken war es dann nicht so sehr verfremdet, also dass man das Material eigentlich nicht verwenden darf. Das ist leider immer sehr, sehr unterschiedlich nach dem Kunstwerk dann zu beurteilen.
Ui, unsere Welt ist wirklich sehr kompliziert mit den digitalen Bilderwelten. Künstliche Intelligenz ist jetzt gerade überall ein Thema. Wie schaut es damit aus?
Ja, für KI gibt es eigentlich, also KI hat kein Recht auf das Urheberrecht. Das ist dem verschuldet, weil quasi die künstliche Intelligenz dann das Werk schafft. Das heißt, ich als Person oder als Künstlerin gebe der KI eine Idee durch. Ideen sind ja nicht geschützt. Das heißt, das Werk, das rauskommt, wäre nicht geschützt im Moment. Es gibt die Möglichkeit, dass ich es wiederum soweit bearbeite mit Photoshop, dass man dann von einem eigenständigen Werk sprechen könnte. Ist aber, bleibt spannend.
Das heißt, das reicht auch in diesen ganzen Bereich der NFTs jetzt hinein, die auch eine Zeit lang jetzt so kurz in der Kunstblase gehypt waren. Also.
Ja, bei den NFTs ist natürlich dann der Künstler quasi oder die Künstlerin die Urheberin. Und in der Regel werden die Urheberrechte dann ja auch nicht verkauft, beziehungsweise dürfen nicht verkauft werden. Die Frage ist aber natürlich, ob mit den NFTs Nutzungsrechte erworben werden können, die dann an den Käufer übertragen werden.
Also die Frage ist noch offen.
Das ginge schon, also das wäre machbar. Ja.
Wie sieht's aus, wenn ich ein Bild verkaufe? Ich bin jetzt die Künstlerin, ich verkaufe ein Bild und es ist nicht mehr in meinem Besitz, aber ich möchte weiterhin das Bild abbilden in meinem Katalog. Ich möchte ein Poster davon drucken zum Beispiel.
Das ist natürlich kein Problem, weil das Urheberrecht gehört nach wie vor mir als Künstlerin. Das heißt, ich darf machen, was ich möchte mit dem Kunstwerk. Ich darf auch Lizenzen erteilen. Also in der Regel habe ich alle Rechte, allerdings der Käufer nicht.
Auch wenn das Bild in einem Museum ist, dann darf ich trotzdem sagen, ich mache ein Poster davon in Originalgröße und hänge es in meine Ausstellung.
Natürlich, ja.
Noch ein praktisches Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel Kunst am Bau. Das Kunstwerk ist fertig geschaffen. Die Besitzerin der Firma kommt drauf, sie möchte gerne das verändern. Also es soll an einen anderen Ort verlegt werden und bei der Gelegenheit soll das Kunstwerk auch verändert werden. Darf sie das?
Bei Kunst am Bau kommt es darauf an, was vertraglich geregelt ist. Also Veränderungen, Bearbeitungen sind da in der Regel schon üblich, dass man die vereinbart, weil es kann ja auch sein, dass das irgendwie beschädigt wird, dass man farbliche Nachbesserungen machen muss nach ein paar Jahren. Das kann schon sein, müsste aber irgendwie vertraglich einfach vereinbart worden sein oder vielleicht dann in Abstimmung mit dem Künstler, mit der Künstlerin.
Aber ich kann jetzt nicht als Bauherrin sagen, das besteht aus Stäben, die sind rot, ich möchte die lieber grün haben, weil das passt zum neuen Firmenlogo.
Das sollte dann eigentlich schon eine Bearbeitung sein, die zu weit greift.
Das heißt, das müsst ihr auf jeden Fall mit der Künstlerin absprechen, ja. Und das greift ganz klar ins Werk ein, oder?
Genau, ja. Wenn es stilistische Änderungen sind, dann ja.
So, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie das ist, wenn man eine öffentliche Veranstaltung macht und eben Kunst abbilden möchte. Eine ganz persönliche Frage dann Richtung Abschluss. Was hängt bei dir zu Hause? Welche Kunst sammelst du und wie suchst du sie aus?
Ich sammle zeitgenössische und moderne Kunst. Ich suche sie einerseits nach dem Künstler, nach der Künstlerin aus. Also die Arbeit muss mich interessieren, muss natürlich auch gefallen. Ich sammle auch Druckgrafiken, ja natürlich auch Kunst, die irgendwie leistbar ist. Mhm. Fotografien.
Mit der Idee, dass es später mal mehr wert wird oder mit der Idee der persönlichen Ergötzung an der Kunst?
Naja, natürlich ist die Preissteigerung jetzt auch von Bedeutung. Also man kauft ja auch mit der Absicht, dass man in etwas Gutes investiert. Das heißt, einerseits soll es gefallen, hängt man sich es gerne auf. Und natürlich kann man sich nicht alles aufhängen. Aber natürlich der Preis, die Wertsteigerung ist auch von Bedeutung.
Will man es dann später mal weiterverkaufen oder will man einfach nur, dass es mehr wert wird?
Man will primär, dass es mehr wert wird. Ob man es dann weiterverkauft, ist die andere Frage.
Ja, das kenne ich auch von vielen Kundinnen. Man fühlt sich halt auch durch eine Preissteigerung ein bisschen bestätigt dann einfach, oder? Dass die Karriere der Künstlerin, des Künstlers nicht nur bei einem selber irgendwie ankommt. Noch eine Frage wollte ich zum Abschluss stellen, nämlich die nach den vielen verschiedenen Rollen. Also du bist hauptsächlich bei der Bildreich, du schreibst aber auch als Kulturkritikerin eben auf Online-Blogs. Wie ist das, wenn man so verschiedene Hüte aufhat? Es ist ja, ich würde jetzt einfach einmal behaupten, das ist vielleicht ein bisschen typisch für, wir sind nicht eine Generation, du bist jünger als ich, aber für Frauen oder überhaupt eine neue Generation in der Kunstwelt so verschiedene Jobs und verschiedene Rollen einzunehmen.
Ja, ich finde es ist interessant, weil man sieht dann den Bereich von verschiedenen Perspektiven. Einerseits quasi dieser sehr juristische, wo ich im Berufsalltag dann immer wieder auch mit Urheberrechtsverletzungen und anderen unschönen Sachen zu tun habe. Und natürlich andererseits, man geht gerne in Ausstellungen, schaut sich gerne Kunst an und dann schreibt man auch darüber, was einem gefällt.
Also das ist nicht unvereinbar für dich oder ist nicht schwierig?
Überhaupt diese nicht, verschiedenen. Nein, gar
man
nicht.
Man muss nur klar sein, in welcher Rolle man da jetzt gerade reingeht.
Genau, so ist es ja.
Vielleicht auch als Sammlerin.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Desiree, dass du da bist oder warst. Möchtest du noch zum Abschluss was fragen oder bemerken, was dir wichtig ist?
Danke für die Einladung auch. Ich finde, es ist ein wichtiger Bereich eigentlich für die Künstlerinnen und dass man sich auch darüber im Klaren wird, was man für Rechte hat, dass man vielleicht nicht immer, wenn man ein Werk verkauft, davon ausgehen muss, dass man diese Rechte hergeben muss. Also irgendwie die Wahrung der Urheberrechte, dafür sollte mehr Geltung gemacht werden.
Ich habe ja eben auch die Erfahrung gemacht, dass man immer bei euch anrufen kann und sich beraten lassen kann, auch wenn eine Künstlerin sagt, ich möchte nicht gleich Mitglied werden, dass man sich einfach auseinandersetzen kann mal mit dem Thema, ist, glaube ich, auch wichtig. Und eben auch, dass es für Sammlerinnen mitunter interessant ist zu wissen, darf ich das jetzt auf meine Weihnachtskarte drucken oder meine Firmenkarte oder eben, wenn ich einen Jahresbericht habe und ich stehe vor dem Bild, was bedeutet das? Das heißt, ihr seid, finde ich, auch durchaus serviceorientiert. Man kann anrufen und sich erkundigen, ohne gleich irgendwas unterschreiben zu müssen.
So ist es. Also Rechtsberatung bieten wir natürlich für die Mitglieder an, aber auch sonst kann jeder anrufen und nachfragen.
Also nochmal vielen, vielen Dank fürs Kommen, Desiree Heitzel. Danke für das vielseitige und offene Gespräch. Danke auch euch und Ihnen, liebe Zuhörende. Ich hoffe, es war da was Neues und diesmal vielleicht auch was Praktisches dabei, das man auch gerne nachverfolgen kann. Wenn Sie oder ihr jetzt schon neugierig sind, wer als nächstes beim Podcast Kunst jetzt Kunst zu Gast sein wird, oder aber auch über unsere Ausstellungen, Führungen, Künstlerinnen und Künstler und Projekte am Laufenden sein wollt, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter. Den gibt's auf der Website galerie3.com. Bei Podcast kann man sich einschreiben oder schreiben Sie mir auch gern direkt, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, Feedback zum Podcast. Ich freue mich. Und zum Schluss folgt jetzt auch noch die ganz persönliche Einladung. Planen Sie doch einen Kunstausflug zum Wörthersee. Wir sind in Klagenfurt in Kärnten im Süden von Österreich. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich die laufenden Ausstellungen an, diskutieren Sie mit uns über die Rechte von Künstlerinnen, über Ihre Rechte als Sammlerinnen und halten Sie sich über zeitgenössische Kunst am Laufen. Wir freuen uns auf mehr. Danke fürs Zuhören.